Also der Grund ist einfach, das Thema Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Dazu gehört natürlich auch im Rahmen einer Unternehmensnachfolge zu gucken, gibt es neue Industriebereiche, die wir erschließen können, weil wir sind ja ein wirklich internationales Unternehmen. Und es nimmt natürlich auch ein bisschen Dampf aus dem Kessel. Wenn man mehr als einen Industriesektor bearbeitet, dann kann sich dann also ruhiger auf die Strategie und die Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren.
Kann man eigentlich süchtig werden nach Unternehmensnachfolgen? Vielleicht erscheint Ihnen diese Frage seltsam. Immerhin ist es ein Haufen Arbeit, sich in ein bestehendes Geschäft einzufuchsen, die Mitarbeiter des neuen Unternehmens auf die neue Führung einzuschwören und dann alles miteinander ans Laufen zu bringen. Doch auf der Nachfolgekonferenz It's a Match der IHK Potsdam und der Handwerkskammer Potsdam habe ich einen Brandenburger Unternehmer kennengelernt, der mir genau diese Frage beantworten soll. Deshalb fahre ich also heute raus zur Gemeinde Sediner See. Dort treffe ich den leidenschaftlichen Unternehmensnachfolger Gerald Rinkowski, Chef der Feinland GmbH. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mach es in Brandenburg, dem Podcast der IHK Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben.
Guten Tag, Frau Schuster. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung. Herr Rinkowski, ich laufe Ihnen hier gerade nach in der Gemeinde Neu-Sedin. Sie machen nicht einfach irgendein Produkt, Sie machen Systeme. Was denn für Systeme?
Das geht natürlich ganz früh los, ne, bei der Herstellung von Leiterplatten, von der Controller-Integration. Alles, was man an Daten erfassen kann, um die Prozesse zu gestalten und auswerten zu können. Und das entwickeln wir hier, fertigen wir hier und liefern von Neu-Sedin in die ganze Welt.
Und jetzt ist das ja hier ein ziemlich großes Ding. Wir kommen hier gerade an einem weiteren großen Ding vorbei, einer Vitrine mit einem Schiff drin.
Das ist hier mal ein Beispiel, was wir von einer Reederei bekommen haben, von der BBG aus Bremen. Und das ist ein Schiff mit 290 Metern und einer starken Antriebsleistung. Und hier haben wir Netzwerktechnik, Datenkommunikation und die Navigation ausgerüstet. Es geht darüber, dass man Systeme herstellt, die auch die nächsten 25 Jahre wirklich gut funktionieren und sicherstellen, dass die Schiffe ihrer eigenen Aufgabe gerecht werden können.
Da sind auch, ich kann es gar nicht überblicken, etwa ein Dutzend Urkunden für dies und das. Sie waren sehr oft Finalist in was?
Das ist ein großer deutscher Wettbewerb. Das ist der Oscar des Mittelstandes, wo also sich Unternehmen, die nominiert werden durch andere, durch Empfehlung bewerben können. Und da gibt es dann 5 Kategorien: Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation, Produkte, internationale Ausrüstung, wo wir dann mitgemacht haben, gibt es eine Jury und dann wird man vorgeschlagen für den bundesweiten Wettbewerb. Und das ehrt einen dann schon, wenn eine dritte unparteiische Partei dann die Strategien des Unternehmens auch für tragend finden, für die Ausrichtung des Unternehmens eigentlich. Also hier ist besonders wichtig, Zukunftspreis Brandenburg, dass wir also 2006 gegründet und eigentlich 5 Jahre später schon eine Zukunftsvision hatten, die wir kontinuierlich umgesetzt haben. Und das ist eigentlich, das sagt eigentlich dieser Preis aus.
Okay, also wir vertiefen das jetzt hier mal nicht. Da müssten wir wahrscheinlich eine Sonderfolge machen und wir gehen auch gleich weiter. Ich bin aber auch nicht hier, um über Ihre Zukunftspreise zu reden, sondern Sie verbinden das ja auf ganz besondere Art mit Ihrer Leidenschaft für die Übernahme von Nachfolgebetrieben. Sammeln Sie Unternehmen, die aufgegeben werden, um die Ihrer immer weiter wachsenden Gruppe einzugliedern?
Nein, also das ist nicht der Grund. Also der Grund ist einfach, das Thema Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. Dazu gehört auch unsere hohe Ausbildungsquote, die wir haben. Wir haben jedes Jahr 7 bis 8 Lehrlinge in den Niederlassungen. Das ist ein Teil, die ständige Erneuerung, Fachkräftemangel auszugleichen, um damit, sag ich mal, sich den vielen Aufgaben zu stellen, die wir haben. So, und dazu gehört natürlich auch im Rahmen einer Unternehmensnachfolge zu gucken, gibt es neue Industriebereiche, die wir erschließen können, weil wir sind ja ein wirklich internationales Unternehmen. Und ich sage dann natürlich immer, ja, wieso gibt es hier eigentlich nichts in der Region? Was kann man hier in der Region machen? Und es nimmt natürlich auch ein bisschen Dampf aus dem Kessel, wenn man mehr als einen Industriesektor bearbeitet, weil man ja doch in den globalen Verschiebungen, die wir so erleben, natürlich schon dann ein bisschen Entspannung hat und kann sich dann also ruhiger auf die Strategie und die Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren.
Wollen Sie jetzt noch was zeigen?
Achso, die Fachkräfte können wir hier oben
machen. Ah, Herr Rinkowski, wofür steht eigentlich Feinland GmbH? Wir gucken schon hier durchs Fenster, zwei hübsche Damen schauen zurück.
Feinland, hatte ich mir ausgedacht, ist wirklich ein reiner Fantasiename. Es ging mir darum, produkt- und systemoffen zu bleiben und deshalb wollte ich keine Familiennamen oder keine Produktnamen oder sowas wie maritim in dem Namen haben. Und so könnte ich eben jetzt alle möglichen Produkte herstellen, die ich möchte und ich könnte auch heiraten und mir einen anderen Namen geben und es würde immer noch passen.
Sehr weitblickend und jetzt blicken wir weiter zu den Damen mit den Platinen. Oh, da würden wir aber stören. Da gehen wir leise wieder zurück. Sie haben ein Multikulti-Büro.
Genau, also wir haben ein sehr internationales Team, weil ich bin ja auch international groß geworden und ich genieße das. Wir haben unterschiedliche Glaubensrichtungen und Geschmäcker, wenn wir mal grillen. Ich finde es ganz toll, weil es auch ein sehr, sehr gutes Beispiel ist für Integration. Und wir haben das also ganz genau abgegrenzt, wer ist wofür verantwortlich. Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich also heute die eine Einstellung eigentlich mache für Personen, wo ich der Meinung bin, dass 80% der Sozialkompetenz erfüllt ist und 20% die fachliche Eignung. Und das war früher oft andersrum. Aber jeder muss in ein Team passen und das Team muss es auch akzeptieren und es muss gemeinsam den nächsten Schritt geben.
Was für eine moderne, zukunftsgewandte Haltung, Herr Rinkowski. Wenn wir aber jetzt nochmal auf das Nachfolgethema schauen, wo finden Sie überhaupt die Unternehmen, die Sie dann noch ins Portfolio nehmen? Darf man das so sagen?
Bei den einschlägigen Portalen haben wir uns natürlich registriert, kommen auch immer wieder gerne zum Nachfolgesalon der IHK und gucken hier und da. Und es gibt natürlich auch in dem privatwirtschaftlichen Bereich sehr viele Unternehmen, wo man etwas angeboten bekommt. Aber das sind nicht so meine Favorites. Na, ich möchte gerne so doch, weil die IHK, sag ich mal, eine ganz andere Seriosität ausstrahlt.
Handverlesene Kandidaten.
Genau. Und weil man dort natürlich auch dann den Rahmen hat, wenn man mal was wissen möchte über die Zahlen, über die Hintergründe, über die Ideen, Strategien und so weiter. Und dann ist man natürlich bei der IHK ganz anders aufgehoben als bei irgendeinem Privatinvestor oder einer großen Anwaltskanzlei.
Wann haben Sie denn das erste Unternehmen übernommen?
Also das war doch schon 2008 im Asset, ne? Also wo wir Produktgruppen übernommen haben. Und das war eben auch ein Zufall, weil wir waren Kunde dieses Unternehmens gewesen. Und da wurden halt angesprochen, ob wir Produktgruppen übernehmen wollen. Das war für mich auch eine neue Erfahrung. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich sehr gerne. Und diese Produkte, die wir 2008 übernommen haben, die haben wir weiterentwickelt. Und die verkaufen wir heute immer noch international.
Das war auch schon eine gleich horizontale, vertikale Unternehmensweiterentwicklung?
Genau, also beim Asset geht es ja nur um Produkte, Namen und Rechte. Und wir haben natürlich immer das Thema heute, weil wir selber Hardware machen und die auch zertifiziert ist, weil sonst können sie die Hardware natürlich nicht einsetzen auf der Navigation, auf Schiffen, dass es natürlich immer irgendwelche Bauteile nicht mehr gibt. So, und dann müssen sie gucken, dass sie die Funktionalität wieder erreichen mit neuen Bauteilen. Und so ist dieser Entwicklungsprozess eigentlich sehr, sehr schwierig manchmal. Und die Produkte haben eine sehr hohe Lebenszeit, ne? Weil wir sprachen ja davon, Schiffe fahren 25, 35 Jahre, Militärschiffe noch viel länger. Und die erwarten natürlich dann auch einen Service und vergleichbare Ersatzteile.
Da hilft es natürlich, dass sie so lange zu See gefahren sind, oder?
Auf jeden Fall, weil man ja wie auf einer Insel lebt. Und man muss sich einfach Gedanken machen, was kann man situativ in der Situation erledigen, wie kriegt man die Funktion wiederhergestellt und dann kann man natürlich gucken, geht es weiter und erreicht man sein Ziel und oftmals ist es ja für die Leute, die nur am Land sind, relativ einfach was zu bestellen oder im Internet zu gucken oder sonst was, aber wenn sie das alles nicht haben, dann müssen sie den Kopf benutzen und ihre Erfahrung.
Jetzt wollten wir uns was anschauen, ja. Stimmt's? Ich trab ihn mal lustig hinterher. Und während wir laufen, wann ist Ihnen denn die Idee gekommen, dass durch Unternehmensübernahmen Nutzen für Sie entstehen könnte? Oder war Ihnen das von Anfang an klar?
Das war von Anfang an klar. Aber ich bin auch der Meinung, dass es aus der Situation heraus entsteht. Dass man entweder durch eine agile wirtschaftliche Betätigung in der Industrie darüber Kenntnis bekommt oder angesprochen wird oder erkennt, dass man irgendwo eine Lücke hat, die man schließen muss. Und da ist das dann auch ein legitimes Ziel oder ein legitimes Mittel, sich da mit Leuten zu unterhalten. Und das habe ich genauso gemacht und das werde ich auch weiter so machen.
Und wie viele Unternehmen haben Sie bis jetzt schon übernommen und welche Geschäftsbereiche dazu gewonnen?
Ich bin da mal ein bisschen bescheiden. Unternehmen hört sich mal so groß an. Es sind auch manchmal ganz kleine Unternehmen gewesen oder ganz kleine Produkte, Unternehmchen. So, und es, glaube ich, sind jetzt 5. So, und ich gucke aber weiter. Wir müssen in der Landschaft der kleineren, der KMUs, der kleineren Unternehmens, müssen wir effizienter werden. Und dazu gehört eben auch, dass nicht jedes Unternehmen einen eigenen Steuerberater haben kann, eine eigene Entwicklung, eine eigene Marketing, eine eigene Internet und so weiter. Das sind alles Verwaltungskosten, die man, wenn man sich gezielt gut aufstellt, vereinheitlichen kann. Und dadurch hat jeder dann schon mal einen Vorteil von 30% auf jeden Fall in der Kostenstruktur. Und das, bin ich der Meinung, ist ganz wichtig, dass wir das entdecken, um einfach zukunftsfähig zu werden.
Also Sie wollen quasi einem immer bürokratischer werdenden Staat in die Speichen greifen. Da wünsche ich erstmal viel Glück.
Ja.
Wie viele Mitarbeitende haben Sie denn dazu gewonnen?
Das kann man so nicht sagen. Wie gesagt, ich habe angefangen, ich habe ja die Personalnummer 1 und heute sind wir über 50 Beschäftigte. Und geht ja nicht nur um das Personal, was man übernimmt, sondern mit dem Potenzial, was man übernimmt, dass man dann weiter auch im bestehenden Unternehmen natürlich dann auch weiter Stellen schafft und aufbaut. Darum geht es ja auch. So, und wir sind gewachsen seit 20 Jahren und wir sind noch nicht fertig.
Sind Sie auch so ein bisschen süchtig nach Übernahmen und nach vertikaler Ausbreitung und nach Sicherung des Portfolios?
Süchtig bin ich nicht. Ich bin also austherapiert. Ich habe eher eine gewisse neue Ruhe bekommen, weil ich einfach schon die Erfahrung jetzt habe. So, und für jeden, der sich vielleicht gesellschaftstechnisch für mich interessant ist oder interessiert, bin ich natürlich klar im Vorteil, weil er macht es das erste Mal. Und ich habe es halt schon 5, 6 Mal gemacht. Und da guckt man halt hinein und dann kann ich ganz andere Fragen stellen. Und das ist ja auch immer für kleinere Unternehmen, egal ob nun 5, 10 oder 15 Leute, ist es ja, wenn der Firmengründer vielleicht schon 10, 20, 30 Jahre das Unternehmen geführt, geleitet hat, ist es ja auch eine emotionale Frage. Das fragt ja auch, was passiert mit mir? Komme ich da überhaupt noch drin vor? Was ist die Strategie? Welche Verantwortung habe ich zu meinen Mitarbeitern? Und da bin ich ja sehr ordentlich geworden eigentlich, dass ich sage, ich bringe Strategien mit rüber.
Sagten Sie ordentlich?
Ja, ordentlich. So, dass man also anders als eine dirty Übernahme oder eine Heuschrecke nur nach den Werten guckt, um die zu verschachern.
Also Patente rauslösen, extra verkaufen, genau, an größere Industrie, genau, und dann den Rest abwickeln.
Platt machen, genau. Daher kommt eben unsere Struktur, die wir heute haben. Das finde ich auch sehr modern, dass wir sagen, wir haben 4 Standorte. Und da muss man nicht betriebswirtschaftlich gucken, ob das jetzt Sinn oder Unsinn ist, sondern es geht einfach darum, wenn mir Mitarbeiter wichtig sind, dass ich dahin gehe, wo die Mitarbeiter ihren Lebensmittelpunkt haben. So, und heute ist keiner happy, wenn ich ihm sage, wir arbeiten morgen alle in Dresden oder in Hannover. Dann habe ich die Mitarbeiter nicht mehr. So, und das ist einfach auch eine Form der Mitarbeiterführung, der Mitarbeitermotivation. Und wenn eben jemand sagt, oh, das macht Sinn, wir brauchen eine neue Niederlassung, eine neue Rupin, dann möchte ich so digital aufgestellt sein, dass alle in dem kleinen Konzern genau das Feedback bekommen und genauso gut arbeiten können, als ob sie hier wären. Aber wir treffen uns natürlich auch immer mal hier, um einfach gemeinsam Veranstaltungen zu machen. Das ist auch klar.
Guten Tag.
So, wir haben jetzt Interview. Oh, nein.
Was machen Sie da?
Ja, Platin beackern.
Was ist denn das da? Wer sind Sie denn?
Also mein Name ist Danny Hase. Ich bin ausgebildeter Elektroniker für Geräte und Systeme. Habe meine Ausbildung hier bei der Weinland gemacht.
Im Endeffekt besticke ich Platinen nach, beziehungsweise die Baugruppen Nachbearbeitung oder Vorbereitung, damit man die dann vernünftig in Betrieb nehmen kann.
Wofür sind denn die Platinen?
Die sind jetzt für einen externen Kunden, der im medizintechnischen Bereich groß tätig ist. Bei uns ist halt, wir prüfen die hier, also wir machen die für die fertig und ich glaube, die machen Organdruck, sowas.
Auch so ein Stück Zukunftstechnologie,
ja, ja,
oder?
Ja, ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Hase. Bis später, frohes Schaffen. Organdruck, das haben Sie gar nicht erwähnt. Ich dachte, wir reden über Schiffselektronik.
Ja, das ist ja ein Beispiel, wo wir gesagt haben, wir bereichern ja unser Portfolio der Industrie, um nicht nur im maritimen Bereich arbeiten zu müssen, ne? Und damit einfach ein bisschen mehr auch hier für die lokale Wirtschaft zur Verfügung zu stellen.
Was machen Sie denn da Cooles? Prüfprotokoll für Zugüberwachungssysteme. Genau. Ist auch weit weg von den Schiffen eigentlich, oder?
Ja,
braucht eine Industriekompetenz.
Genau, das ist für Glasfaserkabel.
Und die Zugüberwachung gilt für die Glasfaser?
Genau.
Das ist ein Glasfaserzug.
Das ist für ein Unternehmen, die verlegen Glasfaserkabel und die haben einen Vertrag mit einem großen deutschen Anbieter. Und da war die Voraussetzung, dass das überwacht und protokolliert wird, dass die nicht mit einer zu hohen Zugkraft belastet werden, die Kabel beim Verlegen, um Schäden zu vermeiden.
Weil die durchgeschossen werden und so, ne?
Unter anderem, ja.
Okay, und wenn es nicht läuft, dann wissen Sie das als Erster?
Wenn das Gerät nicht läuft, ja. Wenn das bei denen nicht läuft, das kriegen wir nicht mit.
Sie machen ja nur die Protokolle. Ich habe verstanden. Besten Dank. Wo sind Sie, Herr Rynkowski?
Hier. Bin schon.
Sie sind schon wieder einen Schritt voraus.
Genau, das sind hier auch ganz gute Anwendungsbeispiele. Das ist unsere Hardware, die wir herstellen und die kann unterschiedlich konfektioniert werden, genauso wie der Kunde das nachher spezifiziert. Also wir haben eine sehr hohe Flexibilität und setzen aber immer wieder die gleichen Produkte ein, ne?
Ist das eine Sache der Programmierung?
Auch Programmierung, Software und die gesamten Module, die Sie hier sehen, haben wir alle selber entwickelt in den letzten Jahren. Und die sind auch zugelassen, zertifiziert. Und
damit wofür sind die? Auch zu See fahren.
Genau, da kann man auch mit zur See fahren. Und es geht eigentlich immer um Datenerfassung und Datenweiterleitung aus unterschiedlichen Sektionen und auch in unterschiedlichen Bereichen. Digital, analog, seriell, Video, Audio, verschiedene Daten. Und das wird in die ganze Welt verteilt, also von Korea über Chile, Kanada, Südafrika, in die ganze Welt und wird eigentlich auch benutzt, um Retrofits oder technische Aufwertungen an Schiffen, an existierenden Schiffen zu machen.
Herr Rynkowski, jetzt habe ich schon ganz schön viele verschiedene Bereiche gesehen. Gehen wir nochmal zur Nachfolge über. Wenn Sie so viele unterschiedliche Teams schon übernommen haben, 5, ne? Wie integriert man die denn dann, auch wenn die an ihren Standorten bleiben?
Meistens scheidet ja dann der Unternehmensgründer aus und hat, wie gesagt, auch die Verantwortung für seine Kollegen, für seine Mitarbeiter. Und er möchte natürlich auch, dass es dann reibungsfrei weitergeht. Und ganz wichtig ist eigentlich, das sind so meine Erfahrungen, dass die Mitarbeiter natürlich auch ein bisschen reserviert sind und erstmal gucken, was ist der Neue, was will der, wie geht das.
Dann müssen sie vortanzen.
Genau, ja. Und man muss natürlich gucken, was sind die Strategien und kann man die Leute abholen, kann man die Leute integrieren, indem man genau ihnen das gibt oder wie geht es weiter. Und das ist bisher immer ganz gut. Also bisher habe ich es immer eigentlich so gemacht, dass ich dann das eigene Unternehmen vorgestellt habe und habe eigentlich auch erstmal wirklich gezeigt, wo wir herkommen, was wir gemacht haben, wie wir uns entwickelt haben und wo wir in der Gegenwart gerade stehen, was die Rahmenbedingungen sind und was unsere Idee oder meine Idee ist, sag ich mal, um die ganzen Herausforderungen zu lösen. So, und dann irgendwann kommt es ja runter, man guckt sich ja die Projekte an und es ist ja tatsächlich so in der Übernahme nicht nur vom Zahlenwerk her, sondern auch von den Produkten, von den Fähigkeiten, von den Mitarbeiterfähigkeiten. Es kommt ja alles ans Tageslicht. So, und da muss man vorher auch nicht lange rumerzählen oder was machen und man erkennt relativ schnell, entspricht es der Wahrheit oder ist da vielleicht doch ein bisschen zu positiv berichtet worden. Und ich habe bisher eigentlich immer gesehen, dass jedes übernommene Unternehmen erstmal durch ein tiefes Tal geht. So, also nichts, wirklich nichts von den Forecast und tollen PowerPoints und den Strategien in der Zukunft ist eingetreten. Und es ging immer nur mit der Pfeilrichtung nach unten. Und besonders schlimm wurde es dann halt, wenn Kunden abspringen oder Produkte nicht mehr herstellbar sind oder wenn eben auch nachgelagerte Auseinandersetzungen mit Kunden kommen, weil natürlich auch Kunden sind verunsichert. Da ist jetzt ein Neuer, was macht der und so weiter. Und da habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass ich dann also nochmal mit dem ehemaligen Besitzer eine kleine Dienstreise gemacht habe und die wichtigsten Top 10 Kunden besucht habe und dort eben auch um Verständnis gebeten habe oder versucht habe, die Leute zu überzeugen. Und das fällt einem auch schon schwer, dass man wirklich glaubhaft das rüberbringen kann.
Ne? Ihnen fällt das schwer?
Nee, mir fällt das nicht schwer. Den anderen fällt das schwer, das zu glauben, was man dann erzählt oder die eigenen Strategien, weil eine Dynamik in der Übernahme und in der Übergabe ist eine ganz andere als das tägliche Geschäft von einem Chefeinkäufer.
Der Kunde ist ein scheues Reh, stimmt's?
Ja, das stimmt. Und er möchte auch keine Veränderung, weil Veränderung bedeutet Energieaufwand. Und da versucht man eben schon bei dem Etablierten zu bleiben. Und es ist ja in der Tat so, dass wir ja viele Produkte, die wir übernommen haben, die wir weitergeführt haben, nicht nur durch die Zertifizierung gebracht haben dann, sondern eben auch neu kalkuliert haben. Und dann entstehen selten bessere Preise.
Hier donnert's schon im Hintergrund. Also was ich wie einen finsteren Refrain immer höre in jedem Interview zum Thema ist, ja, die Abgebenden haben immer den Eindruck, sie verkaufen einen Teil ihres Lebens mit und da wollen sie ihr Fell möglichst teuer zu Markte tragen und die Hauptaufgabe jedes Übernehmenden ist es, vorsichtig gesagt, einen realistischen Preis zu finden. Wie kommt man da drüber?
Na gut, es gibt ja die gängigen Bewertungsmethoden, die man hat. Und die Verträge heute sind auch, wir sind ja Gott sei Dank in einem Rechtsstaat. Das ist geregelt über den Notar und da sollte man auch immer hingehen und keine Handschlaggeschäfte machen. Und da steht ganz genau drin, man muss sich finanztechnisch beim Finanzamt auseinandersetzen, bei den Berufsgenossenschaften, bei den ganzen Kammern über. Das ist ja ein wahnsinnig großer Apparat, der da eigentlich auch in Bewegung gesetzt wird. Und dann hat natürlich derjenige, der Abgebende hat natürlich dann die Vorstellung, nochmal sein Lebenswerk vergoldet zu bekommen. Aber letztendlich sind das ganz brutale Zahlen. Da geht es um Marktanteil, da geht es um Auftragsbestand, da geht es um den Warenbestand. Also was wird übernommen, was sind die? So, und da kann man eben ganz genau reingucken und sagen, so, was sind die Zahlen? Weil also nicht nur der Kaufpreis muss ja auch irgendwann erwirtschaftet werden. Und das funktioniert nicht, indem man dann einfach die Produkte teurer macht und sich da was schön rechnet, sondern viel wichtiger ist wirklich, dass der Übergebende seine Steuer, seine ganzen Unterlagen, dass der die alle in Ordnung hat. Und da scheitern viele dran. Weil gerade bei kleineren Unternehmen ist halt das Unternehmertum, die Produkte, das ist alles gut, aber die ganze Verwaltung, Dokumentation, Ablage und so weiter ist eigentlich verbesserungswürdig. Und da hilft auch nicht die Digitalität, die wir angeblich heute haben.
Und das ist natürlich dann auch immer der Teil, wo Sie von den Einsparpotenzialen gesprochen haben. Denn wenn jeder dann nachher seinen Steuerberater dran setzt, dann wird es ja nochmal sehr anstrengend. Sie haben sich bislang auf Nischen spezialisiert und das gehört auch ganz gezielt zu Ihrer Strategie. Nach welcher Nische suchen Sie denn jetzt noch, Herr Rinkowski?
Entweder sind es neue Märkte, die ich so noch nicht beackert habe, aber ich sage, mein Anspruch ist eigentlich immer der, dass ich Unternehmen finde, klein oder mittel oder ganz klein oder nicht ganz so groß, die wirklich eine Struktur haben, die einen Kundenstamm aufgebaut haben, die Produkte haben und die auch noch nicht die Technologien und die Technik verloren haben durch Outsourcing, sondern die wirklich viele Sachen selber haben. Und die brauchen eigentlich jetzt einen Booster, um ins nächste Level zu kommen. Ne? So, und da geht es eben nicht mehr, dass der Gründer, der Unternehmer von einem 10-Mann-Betrieb nun immer noch der beste Entwickler ist. Und das bedeutet dann Strukturen. Scheitern würde ich jetzt nicht sagen, aber das habe ich so beobachtet, dass viele kleinere Unternehmen diesen Schritt nicht wagen oder nicht schaffen, weil sie vielleicht denken, sie haben Kontrollverlust oder sie haben irgendwas. Aber ich sage eben auch zu meinen Mitarbeitern, jederzeit, das Unternehmen ist so strukturiert und aufgebaut, dass wir unsere Arbeit in 8 Stunden schaffen, dass wir unsere Produkte so verkaufen, dass wir für 8 Stunden bezahlt bekommen und trotzdem investieren können, weil vor der Arbeit, nach der Arbeit gibt es auch noch ein Leben und die Familie.
Da können Sie wahrscheinlich ganz gut relaten mit den Generationen, beispielsweise Ihres Sohnes. Sie waren ja mit Ihrem Sohn auf der Nachfolgekonferenz, ne? Haben Sie den auch schon auf den Geschmack gebracht? Arbeitet der schon bei Ihnen?
Also ich freue mich natürlich schon, dass er sich so dafür interessiert, für die Technik. Er hat also auch seine Bachelorarbeit bei uns geschrieben und arbeitet als Werkstudent jetzt. Und hat es natürlich als Sohn eines Unternehmers besonders schwer, weil er sich natürlich auch beweisen muss. Und er will sich auch beweisen und er hat eine sehr hohe Akzeptanz aufgrund seines fachlichen Könnens bei den Mitarbeitern. Und was natürlich Grundvoraussetzung ist nachher für eine spätere Übernahme, eventuell in 250 Jahren. Und da muss man eben gucken und das finde ich eben gut. Manchmal ist der Führungsstil von der Energie her unterschiedlich, wo man im höheren Alter ja doch ein bisschen besonderer und ruhiger ist und Veränderungen auch ein bisschen mehr Zeit gibt. Und das ist natürlich dann oftmals ein Punkt, wo man sich ein bisschen in die Haare bekommt, weil man darf es ja auch nicht vergessen, Unternehmerkinder kennen das Unternehmen ihr Leben lang. Unser Unternehmen fährt mit in Urlaub, fährt mit zur Oma zum Kaffee, ist immer dabei, egal wo wir sind. Wir reden immer nur über das Unternehmen.
Ja, und reden wir auch manchmal darüber, dass die ältere Generation nicht nur einen anderen Führungsstil hat, sondern auch andere Erwartungen und Ziele. Besprechen Sie sowas schon mit Ihrem Sohn?
Ja, das sagte ich ja schon, ne, dass die Geschwindigkeiten unterschiedlich sind. Aber ich rede mir das ein, dass natürlich aufgrund der Erfahrung, die man hat, aufgrund des Lebensalters natürlich man auch viel mehr auch negative und positive Erfahrungen hatte und die musste man auch irgendwie managen. Egal, ob die jetzt aktuell sind, ob die relevant sind, aber es sind Erfahrungen. So, und die können junge Leute vielleicht noch nicht haben. Und wir wollen natürlich auch nicht, dass die Kinder scheitern. Das ist auch ganz klar. Was wir überhaupt nicht gebrauchen können heutzutage, sind diese ständigen Weltversteher und Verbesserer, die immer dann, wenn es schiefgegangen ist, rauskommen und sagen, ja, das hätte ich gleich gewusst. Das brauchen wir nicht. Das ist nicht produktiv.
Hat denn Ihr Sohn schon mal gesagt, dass er in Ihre Fußstapfen treten will?
Na, so deutlich reden wir nicht. Also ich denke schon, dass er auch ein Alphatier wird. Und Alphatiere reden ja nicht miteinander. Und
nee, worüber auch.
Genau. Auf der anderen Seite sehe ich das auch so, da bin ich mit meiner Frau auch einig, dass wir das den Kindern freistellen, weil es natürlich auch eine sehr hohe Verantwortung ist. So, und das muss man wollen. Und da muss man langsam hineinwachsen. Und wir machen es anders als in Baden-Württemberg, wo man den Kindern sagt, ihr müsst gar nicht nachdenken, was ihr werdet. Wir wissen schon, was gut für euch ist. Ihr seid die vierte Generation in unserem Unternehmen. So, das finde ich schwierig, weil es kann ja durchaus sein, dass Kinder das nicht mögen oder eine ganz andere Spezialitäten hätten oder Interessen haben. Und dann geht es eben darum, dass man diese Interessen genauso fördert, damit die Kinder ein schönes Leben haben.
Jetzt sind Sie aber schon vielleicht etwas über Mitte der 50, Herr Rinkowski. Und bei der IHK habe ich eines gelernt, ab 55 muss man eigentlich anfangen, darüber nachzudenken, wie es weitergehen soll.
Ja, das habe ich schon längst. Wie gesagt, die Firmenübernahme ist ja nur ein Szenario. So, und es gibt ja auch das andere Szenario, dass man selber verkaufen möchte. Das ist bei mir gestrichen, das gibt's nicht. Dafür ist mir die Sache viel zu wichtig und viel zu ans Herz gewachsen. So, und die nächste Möglichkeit ist ja auch, dass man sich vielleicht Geschäftsführer einstellt oder ein Management-Buyout macht oder dass man Mitarbeiter beteiligt oder dass man die zweite Führungsebene aufbaut, die auch sehr viel Zeit braucht und weiterbildet, ausbildet und dass man sich über die Entwicklung oder Kernkompetenzen in der nächsten Zeit erstmal oder darauf konzentriert. Und das ist im Augenblick der nächste Weg für mich, dass ich sage, also die nächsten 4 Jahre wird also das operative Geschäft komplett an die zweite Führungsebene übergeben. Und ich möchte gerne, was mir sehr viel Spaß macht, forschen und entwickeln.
Was denn?
Na, eine ganze Menge. Sag ich nicht. So, und damit meine ich aber nicht, dass ich mich jetzt vor einen Rechner setze und irgendwelche Quelltexte schreibe. Ich bin also KI-verliebt, innovativ verliebt, digital verliebt. Mein Anspruch für die Zukunft ist, dass egal was passiert, egal wo es ist oder wo wir sind oder wo wir uns wiederfinden, ist es möglich, das Unternehmen weiterzuführen. So, weil das Unternehmen ist Grundlage für über 50 Leute, jeden Monat die Familien zu ernähren. Und das steht ganz weit oben. Und jeder, der das anders sieht, der wird mich kennenlernen.
besten Dank dafür. Das wäre eigentlich ein perfektes Schlusswort, Herr Renkowski, aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Sind Sie eigentlich schon mal richtig gescheitert in der Unternehmensübernahme?
Nicht so, dass es mich davon abhalten würde. Also meine größte Hürde ist, wie geht's weiter? So, wie geht's weiter ist dann sehr, sehr vielfältig. Das sind die Rahmenbedingungen, das ist die Infrastruktur, das sind die Völkerverständigung. Das sind so viele Sachen, die wir eigentlich nicht beeinflussen können durch unser tägliches Leben. So, und die machen mir große Sorge, weil das natürlich dann die Zuverlässigkeit in dem Fahrwasser, um bei der maritimen Welt zu bleiben, dann nicht mehr haben oder was wir nicht einschätzen können. So, und man redet auch immer in unproduktiven Kreisen von Resilienz der Unternehmen. Dann sage ich, ey, hallo, ihr zerschlagt unsere Infrastruktur, ihr gebt immer neue Formulare und Bürokratie und was weiß ich nicht alles und verlangt von uns, dass wir das alles toll finden und dass wir immer darauf reagieren. Dann sage ich, nein, das wollen wir nicht mehr, sondern wir wollen Produkte entwickeln, wir wollen Kunden zufriedenstellen und ganz nebensächlich damit eine Menge Geld verdienen, Steuern zahlen und unseren Beitrag für die Demokratie letztendlich leisten.
Weil jede Krise und jede Diktatur mit einer Wirtschaftskrise beginnt.
Richtig, genau. Das sehe ich eben auch so. So, und Deutschland ist ein tolles Land. Deutschland hat eine wahnsinnig gute Hochschullandschaft. Deutschland hat so viele tolle junge Leute. Und ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum man sich eigentlich strategielos so gegen den Mittelstand wendet. Das kann ich nicht verstehen.
Danke, dass Sie so viel Zeit für mich hatten.
Bitteschön, jederzeit immer wieder.
Wer schon häufiger eingeschaltet hat, der weiß, Andreas Lehmann ist in der IHK Potsdam Referent für Unternehmensentwicklung und Nachfolge. Herr Lehmann, guten Morgen.
Seien Sie gegrüßt, Frau Schuster.
Sie haben gehört, wie Gerald Renkowski zu seinem ganz breit aufgestellten Unternehmen gekommen ist. Er wollte sich die Fähigkeiten, die Fachkräfte seiner Zulieferer sichern. Ist das Problem eigentlich so groß im Lande Brandenburg, dass man sagen könnte, ja, das ist eine Strategie, das sollten sich noch ganz andere Unternehmer und Unternehmerinnen hier abschauen?
Ja, auf jeden Fall. Das Thema Fachkräfte wird von der Thematik ja immer komplexer. Wir können das auch mit entsprechenden Zahlen nachweisen. Im letzten Unternehmensnachfolgereport des DRK hat man mal über fast 10.000 Unternehmen befragt, die letztendlich auch Auskunft gegeben haben, dass ja 27% der Befragten schließen wollen. Und einer der Hauptgründe, die hier als Motiv genannt worden sind, ist das fehlende Fachkräfte. Das ist zum einen für die, die natürlich übertragen wollen, ein Punkt, der wiederum für die, die übernehmen wollen, durchaus Chancen bereithält.
Taugt das denn für alle Branchen und betrifft der Fachkräftemangel alle Branchen?
Es gibt einige Branchen, die da eher davon betroffen sind. Da möchte ich vielleicht drei hervorheben. Das wären einmal in der Tourismusbranche, also Gastronomie und Hotellerie insbesondere, aber auch im Handel und auch in den produzierenden Bereichen und in der Industrie. Da ist es insbesondere möglich, diese Unternehmen, die die Fachkräfte eben noch zur Verfügung stellen, zu übernehmen.
Welche Herausforderungen bleiben denn übrig?
Wie bei jeder Transaktion des Unternehmensverkaufs ist es ganz wichtig, dass das übernehmende Unternehmen sich natürlich mit dem abgebenden Unternehmen beschäftigt, das heißt genau analysiert, was dort für Kundenstamm, für Verträge existieren, wie die Fachkräfte selbst auch vom Alter und von der Struktur in dem Unternehmen sind, dann ist es natürlich auch in dem Zusammenhang sehr wichtig und Herausforderung, dass man die Mitarbeiter, die man mit der Übernahme des Unternehmens erwerben möchte, mitnimmt. Dass eine gewisse Überzeugungsarbeit dort zu leisten ist, dass da auch nicht gewisse Risiken vielleicht noch in dieser Hinsicht da sind.
Was wollen Sie denn den zukünftigen Unternehmensübernehmenden mit auf den Weg geben, Herr Lehmann?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall, wenn man dort auf die Suche ist, sich an die Kammer zu wenden. Wir haben die entsprechenden Kontakte, wir haben auch andere Angebote, die helfen, so ein passendes Unternehmen zu finden. Es geht ja nicht nur auch um die Suche, sondern vielleicht auch aus abgebender Sicht, ein Unternehmen erstmal übergabefähig und reif zu machen. Da haben wir verschiedene Planungsinstrumente, die helfen können, sich besser aufzustellen, um vielleicht dann auch einen guten Preis beim Verkauf zu erzielen. Aber für die Unternehmen, die tatsächlich aufgrund ihres eigenen Fachkräftebedarfs zu erweitern, haben wir auch Portale, sich vielleicht auch besser zu finden. Und auch Formate mit einem entsprechenden Matching, sich dort auch persönlich kennenzulernen.
Wie bei It's a Match, ich darf nochmal dran erinnern, bei Ihrer Nachfolgekonferenz gemeinsam mit der Handwerkskammer Potsdam ausgerichtet, wo ganz viele tolle Unternehmerinnen und Unternehmer und Nachfolgende kennengelernt haben. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Lehmann.
Vielen Dank, Frau Schuster. Gern geschehen.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Einschalten. Das nächste Mal geht es bei Mach es in Brandenburg, dem Podcast der IHK Potsdam, darum, wie sich die Nachfolge internationale Impulse verschaffen kann, sodass die große weite Welt möglicherweise auch auf den Brandenburger Dörfern einzieht und natürlich den kleineren Städten. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten, und bis bald, sagt Stefanie Schuster.